Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 403. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Privatdurchsetzung des Digital Markets Act, Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs vor Zugang des Registrierungsbriefs. Die Privatdurchsetzung des Digital Markets Act, kurz DMA, gewinnt in Deutschland an Bedeutung. Nach dem Oberlandesgericht Köln hatte im August 2025 auch das Landgericht Mainz ein wichtiges Urteil zur direkten Anwendbarkeit des DMA gefällt. Hintergrund sind die Zugangshürden zur Einrichtung eines Google-Kontos. Was muss man hierüber wissen?
Die Gestaltung der Prozesse zur Einrichtung eines Google-Kontos im Zusammenhang mit Android OS, Google Play, YouTube und Chrome stand im Zentrum des Verfahrens. Nutzerinnen und Nutzer, die ein Android-Smartphone verwenden wollten, mussten ein Google-Konto anlegen, um zentrale Dienste wie den Play Store oder YouTube nutzen zu können. Besonders problematisch war dabei, dass Nutzer ohne eigene E-Mail-Adresse gezwungen waren, sich bei Gmail zu registrieren. Eine alternative E-Mail-Adresse konnte im Anmeldeprozess nicht angegeben werden. Selbst bei der Anmeldung mit einer Telefonnummer wurde im Hintergrund automatisch eine Gmail-Adresse generiert. Wer eine E-Mail-Adresse eines Drittanbieters nutzen wollte, musste ein weiteres Gerät für die Verifizierung bereithalten.
Einige Drittanbieter sowie deren Muttergesellschaft sahen hierin einen Verstoß gegen den DMA und klagten gegen Alphabet Incorporated und deren deutsche Tochtergesellschaft. Wie fiel das Urteil aus?
Das Landgericht Mainz stellte einen Verstoß gegen das Koppelungsverbot gemäß Artikel 5 Absatz 8 DMA fest und verurteilte die Alphabet Inc. zur Unterlassung. Die Klage gegen die deutsche Tochtergesellschaft wurde hingegen abgewiesen, da diese nicht zur Einhaltung der Vorgaben der DMA verpflichtet sei und somit die erforderliche Passivlegitimation fehle.
Was regelt Artikel 5 Absatz 8 DMA?
Gemäß dieser Regelung darf ein Torwächter von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern nicht verlangen, dass sie weitere zentrale Plattformdienste abonnieren oder sich bei diesen registrieren, um seine zentralen Plattformdienste nutzen, darauf zugreifen, sich bei diesen anmelden oder sich bei diesen registrieren zu können. Die Grundvoraussetzungen für die Anwendbarkeit der Maßstäbe des Artikel 5 Absatz 8 DMA erfüllte die Alphabet Inc. Sie ist ein Torwächter und Gmail wegen Überschreitung der im DMA vorgegebenen Schwellenwerte ein zentraler Plattformdienst.
Im Mittelpunkt der rechtlichen Bewertung des Landgerichts Mainz stand somit der Begriff Verlangen. Was stellten die Richter hierzu fest?
Das Gericht legte diesen Begriff weit aus. Nicht nur formale, technisch unvermeidbare Verknüpfungen, sondern auch wirtschaftlicher oder prozessualer Druck, der die Nutzung alternativer Dienste unattraktiv macht, sind untersagt. Die Alphabet Inc. verlangte nach Ansicht des Gerichts faktisch die Registrierung bei Gmail, da andernfalls die Einrichtung des Google-Kontos und damit die Nutzung der zentralen Plattformdienste nicht sinnvoll fortgesetzt werden konnte.
Alphabet Incorporated wurde zur Unterlassung verurteilt. Welchen Umfang haben die Unterlassungspflichten?
Das Gericht verpflichtete die Alphabet Inc., die Einrichtung des Google-Kontos so zu gestalten, dass entweder E-Mail-Adressen alternativer Anbieter gleichberechtigt neben Gmail neu erstellt werden können oder bei Anmeldung per Telefonnummer nicht automatisch sicht- und nutzbare Gmail-Adressen generiert werden. Dabei betonte das Gericht ausdrücklich die Wahlfreiheit der Umsetzung. Der DMA schreibe keine bestimmte Maßnahme vor, sondern verbiete das unzulässige Verlangen. Die Wahl der Compliance-Option liege beim Torwächter.
Für Nutzerinnen und Nutzer mit bereits bestehender E-Mail-Adresse verneinte das Gericht einen Verstoß. Warum?
Die zusätzliche Hürde eines internetfähigen Zweitgeräts wurde für die Verifizierung nicht als unzumutbar angesehen. Diese Einschätzung ist allerdings umstritten, da sie faktische Zugangsschwellen möglicherweise unterschätzt.
Das Urteil setzt einen hohen Maßstab für die Prozesscompliance von Torwächtern. Inwiefern?
Es reicht nicht aus, formale Kopplungen zu vermeiden. auch faktischer Druck oder die Unattraktivität von Alternativen können ein Verlangen im Sinne des DMA begründen. Compliance-Optionen müssen echte Wahlfreiheit gewährleisten. Automatische Kontoerzeugungen als Workaround sind unzulässig.
Wettbewerbern zeigt das Urteil die Wirksamkeit privater DMA-Durchsetzung. Die zügige Entscheidung belegt, dass private Klagen ein effektives Korrektiv neben der Kommissionsaufsicht darstellen können. Was ist noch erwähnenswert?
Bemerkenswert ist auch, dass das Landgericht Mainz das Verfahren nicht zur Entscheidung durch die Europäische Kommission ausgesetzt hat. Nationale Gerichte werden Verfahren also nicht ohne weiteres aussetzen, solange keine konkrete, kollisionsfähige Kommissionsentscheidung vorliegt oder absehbar ist.
Wie wird es mit dem Thema weitergehen?
Mit dem Urteil des Landgerichts Mainz liegt nun eine inhaltlich klare und in ihrer Begründung ausführliche Entscheidung vor. Diese setzt einen Standard für die Prozesscompliance und verdeutlicht, dass deutsche Zivilgerichte die ihnen durch den DMA übertragene Rolle als Durchsetzungsinstanzen übernehmen. Dies geschieht in Abstimmung mit, jedoch nicht im Widerspruch zu den Kommissionsverfahren. Das Oberlandesgericht Köln hat erste Schritte eingeleitet, während das Landgericht Mainz diese weiter ausgeführt hat. Es ist zu erwarten, dass sich die Rechtsprechung auf diesem Gebiet kontinuierlich weiterentwickeln wird.
Wie ist das Urteil zu bewerten?
Das Urteil ist ein Meilenstein für die private Durchsetzung des DMA in Deutschland. Es verdeutlicht, dass Torwächter ihre Onboarding- und Identifikationsprozesse konsequent an der DMA-Logik ausrichten müssen und dass private Klagen ein wirksames Instrument zur Sicherung des Wettbewerbs auf digitalen Märkten darstellen. Die deutsche Zivilgerichtsbarkeit etabliert sich somit als maßgeblicher Akteur im europäischen Digitalrecht, insbesondere aufgrund der Entscheidung des Landgerichts Mainz, die Wirkung des Urteils nicht nur auf Deutschland zu beschränken, sondern auf ganz Europa auszuweiten.
Mit dem besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach steht den entsprechenden Fachkreisen seit dem 1. Januar 2023 ein sicherer Übermittlungsweg zur Verfügung. Seit dieser Zeit ist von einer aktiven Nutzungspflicht auszugehen. In einem aktuellen Urteil war der Bundesfinanzhof nun erneut aufgerufen, zu steuerlichen Fragen des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs Stellung zu nehmen. Wie kam es dazu?
Die Einspruchsentscheidung im Streitfall war auf den 17. Januar 2023 datiert. Die Klageschrift des steuerlichen Beraters der Klägerin ging am 19. Februar 2023 per Telefax bei Gericht ein. Nachdem das Finanzgericht am 1. März 2023 auf die geltende Vorschrift der Finanzgerichtsordnung hingewiesen hatte, erklärte die Klägerin mit einem erneut per Telefax übermittelten Schreiben vom 9. März 2023, die Bundessteuerberaterkammer habe ihr den Registrierungsbrief für die Erstanmeldung zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach noch nicht übersandt. Der von der Bundessteuerberaterkammer auf den 6. April 2023 datierte Registrierungsbrief ging am 12. April 2023 bei der Klägerin ein.
Das Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen. Der BFH wies die anschließende Revision der Kläger ab und bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Warum?
Da die Klägerin die Anforderungen des § 52d der Finanzgerichtsordnung nicht beachtet habe, sei die Klage nicht innerhalb der Monatsfrist formgerecht beim Finanzgericht eingegangen. Im Streitfall gelte die mit einfachem Brief übermittelte Einspruchsentscheidung vom 17. Januar 2023 als am 20. Januar 2023, einem Freitag, bekannt gegeben. Auf diesen Tag datierte der Eingangsstempel der Klägerin. Die einmonatige Klagefrist endete am 20. Februar 2023, einem Montag. Als Steuerberatungs-GmbH wird die Klägerin von § 52d Satz 2 Finanzgerichtsordnung erfasst. Die am 19. Februar 2023 per Telefax übermittelte Klage konnte die Klagefrist nicht wahren, da sie nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form übermittelt worden sei. Den Klägern kann trotz eines vorliegenden Wiedereinsetzungsgrundes keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden. Grund ist die unterbliebene Nachholung der versäumten Rechtshandlung.
Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Warum war im Streitfall davon nicht auszugehen?
Die Klägerin habe zweifelsfrei innerhalb der zweiwöchigen Wiedereinsetzungsfrist geltend gemacht, dass sie wegen der bisher unterbliebenen Übersendung des für die Erstanmeldung am besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach erforderlichen Registrierungsbriefs an der elektronischen Übermittlung gehindert sei. Allerdings haben die Kläger die versäumte Rechtshandlung, konkret die Klageerhebung in wirksamer Form, nicht auch innerhalb der zweiwöchigen Antragsfrist nachgeholt, obwohl die Klägerin sich innerhalb dieser Frist noch zweimal an das Finanzgericht gewandt habe. Sie habe allerdings, und das war entscheidend für den Ausgang des Rechtsstreits, sowohl ihren Schriftsatz vom 19. April 2023, der Rechtsausführungen zur Klage enthält, als auch das Empfangsbekenntnis vom 26. April 2023 weiterhin per Telefax an das Finanzgericht übermittelt, obwohl ihr zu diesen Zeitpunkten das besondere elektronische Steuerberaterpostfach bereits zur Verfügung gestanden habe.
Die Privatdurchsetzung des Digital Markets Act sowie die Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs. Das waren die Themen der 403. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.